Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Genesis, das Buch vom Anfang, fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Jakob wird Israel. Wir haben gesehen, dass die Geschichte Abrahams eine Veranschaulichung des Heilsplanes Gottes ist. Sein Auszug aus seines Vaters Haus, die außergewöhnliche Begegnung mit Melchisedek, die Neugeburt, die durch den Glauben stattfand, die Bestätigung durch die Bescheidung, das Gericht über die Gottlosen Sodom und Gomorra und seine abschließende Glaubensprüfung sind Veranschaulichungen, die den Heilsplan Gottes darstellen und die Etappen aufzeigen in dem Leben eines jeden Erlösten. Wir haben gesehen, dass die Geschichte Isaaks ähnlich verläuft und bei ihr kommen noch zusätzliche Details des Heilsplanes zu tragen. Es ist nämlich die Heirat. Isaak heiratet in einer außergewöhnlichen Art und Weise durch einen Diener und wir können jetzt nicht mehr in die Details gehen, aber wir wissen, diese Heirat versinnbildet die Heirat Christi, die Übernahme seines Reiches und die Hauptstadt, welches das neue Jerusalem ist. Und wir verstehen jetzt, warum Rebekka und auch Sarah kinderlos sein mussten, weil das neue Jerusalem ohne Kinder ist. Das heißt, es werden ihr keine natürlichen Kinder geboren. Sie wird voll sein von Kindern, aber alle Kinder, die in Jerusalem einziehen werden, sind Kinder, die außergewöhnlich geboren werden, nämlich durch den Glauben, durch den einen Samen, welcher ist Christus. So, das ist ein sehr schönes Bild, wie Gott die Details macht, damit wir verstehen, was letztendlich unsere Erlösung alles beinhaltet. Dann kommt der Sohn der Verheißung. Wir haben gesehen, dass der Isaak ist der Sohn der Verheißung. Aber Gott, weil er will, dass wir die Idee ganz klar verstehen, was mit dem Sohn der Verheißung genannt ist, wiederholt in der nächsten Generation nochmals dieselbe Idee oder dieselbe Wahrheit. So, Isaak ist der Sohn der Verheißung und Jakob ist auch der Sohn der Verheißung, der jetzt als Zwilling geboren wird und der andere Sohn ist der Sohn nach dem Fleisch. Und die Bibel sagt, dass Jakob der Sohn der Verheißung ist und nicht Esau. Noch vor ihrer Geburt hat Gott das der Mutter offenbart. Warum? Weil der Sohn der Verheißung Christus darstellt. Er kommt auf übernatürliche Art und Weise durch die Zeugung Gottes in dieses Leben hinein, um uns daraus zu befreien. Und damit wir wissen, dass das übernatürlich geschieht, wie Christus, der Sohn, in unser Leben hineinkommt. Deshalb ist das Gottes Werk, sein Wahl. Es ist nicht eine Bevorzugung des einen oder des anderen. Es ist der einzige Weg der Erlösung, dass Gott durch übernatürliches Eingreifen uns nur den Weg der Erlösung schaffen kann. So, deshalb kommt erst jetzt im Leben des Jakob zur Vermehrung dieses einen Samens. Es gibt nicht mehrere Samen, es ist nur ein Same. Und dieser ein Same ist niemand anders und kann niemand anders sein außer Christus. Er wird durch Isaak und Jakob nur dargestellt. So, dann schauen wir uns die Geschichte des Jakobs ein bisschen näher an. Auch sie veranschaulicht den Heilsplan Gottes in sehr interessanten Details. Die Offenbarung der betrügerischen Natur des Menschen. Der Jakob betrügt seinen Vater. Wir sehen diese betrügerische Natur sowohl in Abraham als auch in Isaak. Und sie hat nur eine Wurzel und das ist die Lüge. Abraham will sein Leben bewahren und lügt. Isaak will sein Leben bewahren und macht dieselbe Lüge. Warum? Weil das ist die Natur, mit der wir geboren sind. Und wir wundern uns, dass Gott sie dann nicht rügt, so wie wir das gewohnt sind aus unserem religiösen Denken. Nein, er weiß ja, dass das in ihnen steckt. Und erst wenn es sichtbar wird, kann es behandelt werden, kann man es sehen. Aber so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten in Johannes 8 sich völlig unbewusst waren ihrer Sklaverei und dieser Natur, musste es Jesus ihnen bewusst machen. Er sagt ihnen nämlich hier, da sprach Jesus zu den Juden, Vers 31, Johannes 8 und weiter, denen ihn glaubten, so ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworten sie ihm, wir sind Abrahams Samen, sind nie keinmal jemands Knechte gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Ja, kennen Sie die Geschichte nicht? Der Jakob ist ein sehr deutlicher Bild. Er muss in die Knechtschaft. Er muss wegziehen aus dem verheißenen Land. Die Kinder Israel, als Josef in Ägypten ist, wie wir später sehen werden in den nächsten Betrachtungen, sie müssen aus Kanaan weg. Sie müssen nach Ägypten und dann dort aus der Sklaverei wieder zurück. Das ist immer wieder die Wiederholung dieser einen Geschichte. Adam und Eva müssen aus Eden heraus, weil sie jetzt in einem inneren Zustand sind, der in Eden nicht mehr leben kann. Die Lüge und die Wahrheit können sich nicht vertragen. Und so tut sie Gott hinaus, verspricht ihn aber, dass sie durch seinen Samen eines Tages wieder zurückkehren nach Eden. Diese Juden wissen nicht, dass sie Sklaven Satans sind. Er sagt ihnen es ins Angesicht, Vers 44. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von Anfang und nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen. Meine Lieben, das ist unsere Erbschaft. Wir können nichts dafür, wir haben sie. Wir können nur was dafür, dass wir sie loswerden. Und das ist ja der Heilsplan Gottes, uns von der Lüge zu befreien. Weil es geht nur um Lüge und Wahrheit. Es gibt nichts Tieferes als diese zwei Dinge. Dann, was sind die Konsequenzen dieser Natur? Wenn man das nicht erkennt, wohin diese Natur führt, würde man ja sagen, das ist ja schön. Hier steht, es ist ein Mörder. Die Lüge führt zum Mord. Sie haben hier im Tempel die heiligen Pharisäer und Schriftgelehrten wollen Jesus steinigen. Im Tempel. Das ist die Konsequenz der Sündigen, des Selbstbetrugs, der Lüge in uns. Dann die Dienstbarkeit im fremden Land. Jakob muss fliehen. Er ist dienstbar im fremden Land. Die Juden dachten, sie sind frei. Sie sehen nicht ihre Gefangenschaft. Jesus kam und er sagte ihnen so deutlich wie nicht. Er sagte so, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewiglich im Hause, der Sohn bleibt ewiglich. So euch nun der Sohn frei machet, so seid ihr recht frei. Es gibt keinen anderen Ausweg. Wir sind im dienstbaren Land geboren. Wir nehmen uns selbst als Sklaven ein. Und der einzige Ausweg ist die Befreiung durch den Sohn, durch den Samen der Verheißung. Wir sehen aber in der Geschichte Jakobs auch dort in der Ferne, hier wo wir leben in dieser Welt, in unserer betrügerischen Natur, ist Gott durch seine Gnade gegenwärtig. Er segnet uns, er vermehrt den Samen in außergewöhnlicher Weise, weil er sich unseres angenommen hat. Dann bringt er ja einen Ausweg, die Befreiung durch die Flucht aus dem fremden Land wieder ins Vaterland, wenn man so will. So war es mit dem Volk Israel aus Ägypten, dass sie zurückkamen. Und so wird es auch sein mit uns, wenn wir aus dieser fremden Welt, wo wir nicht zu Hause sind, wieder in die Gegenwart unseres Gottes treten können, dort, wo es keinen Lug und Betrug gibt. Aber an der Grenze, bevor man eingeht nach Kanaan, und das beweist jetzt hier die Geschichte Jakobs das erste Mal, gibt es eine Prüfung. Auch die Israeliten, als sie auszogen und kamen an die Grenze Kanaans, gab es eine Glaubensprüfung. Und da wir auch an der Grenze Kanaans sind, gibt es auch für uns, bevor man eingeht, eine Prüfung des Glaubens. Weil der Glaube an die Wahrheit muss uns befreien von der Lüge. Wenn wir in der Lüge bleiben, können wir nach Kanaan nicht eingehen. Weil die Bibel sagt, nichts, keine Lüge kann eingehen in das himmlische Jerusalem. Das, die Hauptstadt des neuen Reiches ist nicht zugänglich für jemand, der noch Lüge in sich trägt. So, schauen wir uns erstmal die Konsequenzen der betrügerischen Natur des Menschen an. Sie ist die Selbsttäuschung, die Trennung von Gott, Götzendienst, Zauberei, Stolz und Egoismus, Täuschung anderer. Jeder will den anderen täuschen, nur damit er irgendwelche Vorteile hat von irgendetwas. Das ist eine grausame Sache. Aber wir wollen das. Die Machtausübung, Neid, Wettbewerb, Zorn, Streit, Zwietracht, Kontrollverlust, Süchte jeglicher Art, Konditionierung, Zwang, Ablehnung, Ehebruch, Hurerei, Verachtung, Ungeduld, Hass, Gewalt, Mord und Krieg, die wir sehr deutlich vor uns haben, die Krankheiten und alles Böse auf der Erde hat nur eine Wurzel und das ist die betrügerische Natur des Menschen. Und Gott lässt das alles herauskommen, damit wir es sehen und er möchte, dass wir bewusst uns sind, wie furchtbar das ist. Weil wenn wir diese Furchtbarkeit nicht sehen, diese Natur, dann wie wollen wir da rauskommen? Da geht es nicht. Wir können nie aus dem herauskommen. Es sei denn, wir sehen es zuerst. Wir sehen ihre Konsequenzen, weil sie versteckt ist. Die Juden sehen sie ja nicht. Jesus muss es ihnen an ihrem eigenen Tun erklären und sagen, ihr wollt mich töten. Also was steckt denn in euch? Welcher Geist? Die Wahrheit oder die Lüge? So, Jakob wird nicht gerügt, indem er bestraft wird, so wie wir das in unserer religiösen Einstellung haben, weil wir denken, der Jakob hätte was dafür gekonnt, dass er nicht verleugnet. Ja, hätte er die Wahrheit gehabt, hätte er was dafür gekonnt. Aber da er ja in der Lüge geboren wurde, musste er so handeln. Er musste seiner betrügerischen Natur, seiner Mutter Folge leisten. Er war ja von ihr abhängig. Und Gott kommt und zeigt ihm, Jakob, es gibt einen Ausweg. Ich verbinde durch diese Leiter, wo der Dienst der Engel veranschaulicht ist. Diese Leiter bedeutet Christus, den Himmel wieder mit der Erde. Es gibt eine Lösung für dieses menschliche Problem der Lüge. Und er sagt ihm, und der Herr stand obendrauf und sprach, ich bin der Herr Abrahams, deines Vaters, Gott, und Isaaks, Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub werden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Abend, Morgen, Mitternacht und Mittag. Und durch dich und durch deinen Samen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht lassen, bis dass ich tue alles, was ich dir geredet habe. So Gottes Angebot, die Leiter der Erlösung, geht von ihm aus. Sie ist außergewöhnlich. Vom Menschen, wie wir letztes Mal gesehen haben, kann das nicht mehr ausgehen. Hat nicht mal den Wunsch dazu. Er sieht ja nicht mal, dass er was falsch macht. Es ist so deutlich zu sehen. Im Leben des Abrahams, im Leben des Isaaks und im Leben des Jakobs wird ihre sündige Natur sehr deutlich offenbart. Aber Gott rügt sie nicht durch irgendwelche Strafmaßnahmen, so wie wir das gewohnt sind, sondern er rügt sie, indem er ihnen über das, was die anderen tun, zeigt, dass er auf ihrer Seite steht, damit er ihren Glauben stärkt, dass es einen Ausweg gibt aus dem Zustand, in dem sie geboren sind. Und der Abraham beweist es, dass er es geschafft hat, dieses Elend wegzutun und zu leben allein aus Gott. Und jetzt kommen wir in der Geschichte des Jakobs weiter. Er geht und wir kennen die Geschichte. Ich möchte auf die Geschichte im Detail nicht eingehen, nur die Punkte sehen, die uns auch betreffen. Er kommt an im fremden Land und als Betrüger kommt er in ein betrügerisches Land. Da gibt es nichts anderes als Betrug. Und der Laban, der will ihn ja nicht umsonst anstellen, wie er sagt, aber er nimmt gern seine Dienstleistung an und er geht ein, dass Jakob ihm 7 Jahre dient für die Rahel. Dabei gibt er ihm in der Hochzeitsnacht die Lea, weil er sagt, das ist üblich. Und dann muss er nochmal 7 Jahre dienen für die Rahel, für die er die 7 Jahre gedient hat. Und so lebt man halt in einem betrügerischen Land umgeben von Betrügern. Und als Jakob dann flieht, geht ihm Laban nach und Jakob hat Folgendes ihm zu sagen im 1. Mose 31, 38, 41. Jakob sagt zu Laban, diese 20 Jahre bin ich bei dir gewesen. Deine Schafe und Ziegen sind nicht unfruchtbar gewesen. Die Widder deiner Herde habe ich nie gegessen. Was die Tiere zerrissen, brachte ich dir nicht. Ich musste es bezahlen. Du fordertest es von meiner Hand. Es mochte mir des Tages oder des Nachts gestohlen sein. Des Tages verschmachtete ich vor Hitze und des Nachts vor Frost und kam kein Schlaf in meine Augen. Also habe ich diese 20 Jahre in deinem Hause gedient, 14 um deine Töchter und 6 um deine Herde, und du hast mir meinen Lohn 10-mal verändert. Ist das nicht eine schöne Veranschaulichung dieser Welt? Ja, in dieser Welt ist jede Arbeit Mühe und Not. Und was hat man dafür für einen Lohn? Nichts als Trübsal. Aber Gott hat ihn dennoch gesegnet. Wir kennen es, wie er die Schafe vermehrt hat. Weil er ist ja nicht mit wenig weggezogen, weil Gott die 6 Jahre, wo er dann auch für sich gearbeitet hat und die Herden immer getrennt wurden, je nachdem, welche Farbe das Tier hatte, das auf die Welt kam, war entweder sein oder des Labans. Und da Gott ihn gesegnet hat, kamen eben nur solche Tiere mit der Farbe und der Zeichnung auf die Welt, die Jakobs gehörten. Und so hat Gott ihm geholfen, trotz des ganzen Betrugs. Er hat ihn auch gesegnet mit Kindern. Die in der Geschichte ist so schön zu sehen, wie Gott das Management bei den Geburten hat. Nicht wahr? Die Lea hat 4 Kinder, dann hört sie auf zu gebären und dann die Rahel hat keine Kinder und jetzt gibt sie ihr die Magd und dann gebärt ihr bei der Magd 2 Kinder. Dann gibt die Lea auch ihre Magd, dann kriegt die auch 2 Kinder und dann handeln sie, wer darf bei Jakob liegen und dann öffnet Gott Leas Leib wieder und sie bekommt dann nochmal 2 Söhne und eine Tochter. Und erst dann kommt und sagt die Bibel, Gott gedenkt an die Rahel. Und dann bekommt sie den Josef und dann viel später noch den Benjamin. So, wir sehen, Gott ist da und er ist der, der trotz dieses schlimmen Zustandes, in dem wir sind, die Führung in der Hand hat und alles zum Guten lenkt. Deshalb sagt hier auch der Jakob zu Laban, wo nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und die Furcht Isaaks auf meiner Seite gewesen wäre, du hättest mich leer lassen ziehen. Aber Gott hat mein Elend und meine Mühe angesehen und hat dich gestern gestraft. Wir wissen, und das ist eine schöne Geschichte, als der Laban ihm nachjagt, weil er weggelaufen ist, ohne es ihm zu sagen, Gott ihm erscheint in der Nacht, bevor er ihn erreicht und sagt ihm, wehe, du sagst was Böses meinem Knecht Jakob. Gott zeigt sich. Er behütet die Seinen. Wenn wir es nur immer glauben würden, dass wir die Seinen Geliebten sind. So, er flieht. Warum flieht er? Weil die Befreiung kann durch die Flucht kommen. Er flieht aus dem Land, wo er hier gedient hat. Ich bin aus Rumänien geflohen und Leute fliehen jetzt irgendwo hin, wo sie denken, sie haben Sicherheit. Und auch die Juden, die Israeliten sind aus Ägypten geflohen, weil man hat sie nicht freiwillig gehen lassen. Das wusste der Jakob, dass der Laban ihn nicht gehen lässt. Deshalb machte sich Jakob auf und lud seine Kinder und Weiber auf Kamele und führte weg all sein Vieh und all seine Habe, die er zu Mesopotamien erworben hatte, dass er käme zu Isaak, seinem Vater, ins Land Kanaan. Also täuschte Jakob den Laban zu Syrien, damit er ihm nicht ansagte, dass er floh. Also floh er und alles, was sein war, machte sich auf und fuhr über den Strom. Und da ist ja wichtig, dass der Strom Euphrat, und richtete sich nach dem Berge Gilead. Und hier verfolgt ihn natürlich und findet ihn Laban. So, das ist eine sehr wichtige Deutung für unsere Zeit. In Jesaja 48, 20 sagt die Schrift: Geht aus von Babel, flieht von den Chaldäern mit fröhlichem Schall, verkündigt und lasset solches hören, bringt es aus bis an der Weltende, sprechet, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Ja, wir leben noch in diesem menschlichen, irdischen System und wir müssen fliehen aus ihm. Erstmal muss unser Herz befreit werden und dann wird uns aus Gott von den Umständen befreien und in das Land bringen, was er für uns vorbereitet hat. Aber bevor es in das Land kommt, an der Grenze Kanaans, gibt es einen Kampf, bevor man reinkommt. So, der Jakob bleibt zurück an diesem Jabok, nachdem er, wir kennen die ganze Geschichte, Furcht hat vor seinem Bruder, dass er kommt. Auch da zeigt sich wiederum die Natur des Menschen, die sich fürchtet, obwohl Gott ihm verheißen hat, dass sein Same dich vermehren wird, beweist Jakob seine sündige Natur. Aber bevor es zur Begegnung mit Esau kommt, kommt er zum Sieg. Er bleibt zurück zum Gebet in der Nacht. Und da rang ein Mann. Und dieses Wort Mann ist wichtig zu verstehen. Das ist kein Mensch, aber der war wohl in Mannesform mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und da er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er das Gelenk seiner Hüfte an, und das Gelenk der Hüfte Jakobs ward über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber er antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. So, hier ist der Jakob. Er kämpft mit Christus. Er kämpft in einer Auseinandersetzung, in der es scheint, dass Gott sein Feind ist. Nun, das ist so in der Prüfung, die Gott besonders im Hinblick auf unsere letzte Prüfung hat, aber auch im Leben Jesu. Als Jesus am Kreuz war, rief er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, es scheint, als ob hier Gott der Feind Jakobs wäre. Dabei muss ein Glaube an ihn geprüft werden, dann, wenn Gott dir als Feind erscheint. Wie willst du denn wissen, ob du wirklich zu ihm stehst, wenn er immer nur, ich sage jetzt mal, nett zu dir ist? Aber Gott bringt ihn in diese Not, er bringt Hiob in diese Not, um zu beweisen, dass man ihm vertraut, egal was uns so ankommt. Und in all unseren Anfechtungen sehen wir nicht, dass Gott unser Feind ist. Aber der Jakob denkt das. Aber als er erkennt, dass es Gott ist, mit dem er gekämpft hat, weil ja seine Hüfte jetzt gelähmt war, in dem Moment reißt er sich an ihn fest und sagt: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Hier kommt der Glaube des Jakob zu tragen. Und hier sehen wir, wie der Mann, das heißt Christus, antwortet. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Das ist, ich bin ein Lügner. Ich bin geboren in dieser Lüge. Und er sagt, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist obliegen. Das veranschaulicht auch den Kampf Christi am Kreuz. Dieser Kampf ist so bedeutend, dass wir verstehen, dass die Operation der Erlösung des Menschen nur in einer gemeinsamen Arbeit mit dem Menschen zustande kommen kann. Jakob kämpft. Christus am Kreuz kämpft. Ist ein Glaubenskampf. Nichts anderes. Hiob kämpft. Und wir werden diesen Kampf, wie wir gleich sehen, auch haben. Es ist kein Kampf, der physisch ist, aber Gott veranschaulicht ihn hier an der Grenze Kanaans als physischen Kampf, sodass wir ihn verstehen. Das ist ein innerer, reeller Kampf ist. Er führt aber zur Erlösung. Er führt dazu, dass wir geändert werden in unserer Identität. Jakob heißt Lügner. Israel heißt Sieger. Er ist die Wahrheit. Das Übel, die Lüge wurde überwunden. Das ist das, was erforderlich ist, um in das Land Kanaan einzuziehen, wie wir gesehen haben. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob hieß die Stätte Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen. Ich finde es erstaunlich, wie der Luther dieses übersetzt in rumänischer Sprache ist, ich bin am Leben geblieben. Dabei passt es doch am allerbesten zum Gesamtbild der Erlösung. Denn meine Seele ist genesen. Er ist aus der Not befreit worden. Jakobs Kampf war hier nicht zu Ende. Aber da er an der Grenze Kanaans stattfinden musste, so wie auch Israels Kampf, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, an dieser Grenze stattgefunden hat, so findet auch unser Kampf an dieser Grenze statt. Der letzte Kampf, und er wird beschrieben in Jeremia 30. Deshalb wollen wir immer das lesen, was uns heute betrifft. In Jeremia 30, ab Vers 4 lese ich. Dies sind aber die Worte, welche der Herr redete von Israel und Juda. So spricht der Herr. Wir hören ein Geschrei des Schreckens. Es ist eitel Furcht da und kein Friede. Forschet doch und seht, ob ein Mannesbild gebären möge. Wie geht es denn zu, dass ich alle Männer sehe, ihre Hände auf ihren Hüften haben, wie Weiber in Kindsnöten und alle Angesichter so bleich sind? Es ist ja ein großer Tag. Seinesgleichen ist nicht gewesen und ist eine Zeit der Angst in Jakob. Doch soll ihm daraus geholfen werden. Es soll aber geschehen zur selbigen Zeit, spricht der Herr Zebaoth, dass ich dein Joch von deinem Halse zerbrechen will und deine Bande zerreißen, dass es nicht mehr der Fremden dienen muss, sondern dem Herrn, ihrem Gott und ihrem König David, welchen ich ihnen erwecken will. Darum fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der Herr, und entsetze dich nicht, Israel, denn siehe, ich will dir helfen aus fernen Landen und deinen Samen aus dem Lande ihres Gefängnisses, dass Jakob soll wiederkommen, in Frieden leben und Genüge haben, und niemand soll ihn schrecken. Denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dir helfe, denn ich will's mit allen Heiden ein Ende machen, dahin ich dich verstreut habe. Aber mit dir will ich's nicht ein Ende machen. Züchtigen aber will ich dich mit Maßen, dass du dich nicht unschuldig haltest. So, das ist ein Bild der Zukunft. Der Tag des Herrn, wie er uns bevorsteht, ist da. Und da beschrieben. In Daniel 12, Vers 1 steht, eine trübselige Zeit, wie es noch nie war. Es ist die Zeit der Angst in Jakob, es ist die Zeit, die Hiob erlebt hat, des Verlassenseins von Gott. Es ist die Zeit, die Christus am Kreuz erlebt hat. Und es ist die, die wir erleben werden als seine Treuen. Zum Beweis, dass auch wenn Gott erscheint als unser Feind, als ob er uns verlassen hätte inmitten dieser schlimmen Welt, wir in ihm dennoch festbleiben, weil wir haben niemanden außer ihm. Im großen Kampf steht dieser Text, ihr Gottvertrauen, ihr Glaube und ihre Entschiedenheit werden schwer geprüft. Wenn sie die Vergangenheit überblicken, sinkt die Hoffnung. Denn in ihrem ganzen Leben können sie wenig Gutes entdecken. Sie sind sich ihrer Schwachheit und Unwürdigkeit völlig bewusst. Das ist der Zustand eines Menschen, der, ich sage jetzt mal, erlöst ist. Nicht der, der sagt von sich, ich bin erlöst. Nicht der, der sagt, ich habe meine Entscheidung getroffen und bei mir ist alles klar. Nein. Der, wenn er in sein Leben schaut, hier steht wenig Gutes entdeckt. Der seine Schwachheit und Unwürdigkeit völlig bewusst ist. Da gibt es nicht zu sehen in meinem Leben, was mich vor Gott bringen würde. Was wäre es gewesen, wenn Jakob etwas gehabt hätte, was er vorzeigen soll? Er hatte nichts. Satan versucht, sie mit dem Gedanken zu erschrecken. Ihr seht, es ist ein innerer Kampf, es ist kein äußerer Kampf, dass ihre Fälle hoffnungslos seien, dass der Makel ihrer Verunreinigung nie ausgewaschen werden könne. Er hofft damit, ihren Glauben so zu vernichten, dass sie seinen Versuchen nachgeben und ihre Treue gegen Gott aufgeben. Vom Schatten zum Licht in der neuen Übersetzung von Ellen G. White oder dem großen Kampf 619. Das ist das, was Gott uns im Voraus warnt. Der Hiob wusste nichts davon, Christus wusste es, wir wissen es. Es kommt die Zeit, wo wir den Eindruck haben, Gott hätte uns verlassen. Er würde ja sogar gegen uns kämpfen. Es würde uns schlecht gehen. So wie Jakob an dieser Stelle. Und dann wird sich zeigen, ob wir irgendetwas haben, wo wir uns auf uns selbst stützen. Wenn wir irgendwas fänden in unserem Leben, wo wir sagen, ja, das ist gut, was wir gemacht haben, dann wären wir verloren. Wir finden nichts Gutes. Aber wir sehen ja nicht auf unser Leben, sondern wir sehen auf das Leben, was er für uns gemacht hat. Wir sehen auf die Verheißung. Und an diese klammern wir uns, nicht an unser Leben. Wir haben null Selbstvertrauen mehr. Da gibt es nichts mehr, wo wir uns irgendwie empfehlen könnten vor Gott, warum er uns annehmen sollte. Nichts. Wir haben nur noch die Verheißung. Wir haben nur noch das, was er für uns getan hat. Nur noch das ist, was wir vor Augen haben. Und deshalb halten wir fest. Weil würden wir auf uns schauen, würden wir keine Chance haben. Deshalb lasst uns es üben. Je stärker wir jetzt den Glauben und das Vertrauen üben, so leichter werden wir da durchgehen. Hier sind die Männer alle wie Weiber, die gebären. Es muss eine schreckliche Sache sein. Ihre Gesichter sind bleich. Aber sie werden aus dieser Not befreit. Weil es ist die tiefste Glaubensprüfung, dass ein Mensch sich mit nichts mehr auf sich verlässt und allein auf die Verheißung Gottes steht. Sie finden nichts in ihrem Leben, worauf sie sich stützen. Das ist die Prüfung. Weil würden sie was finden, wäre das die Sünde ihres Lebens. Sie haben all das, was aus diesem alten Leben ist, nicht mehr da. Sie können sich auf da nichts stützen. Sie haben nur noch das neue Leben Jesu. aus dem sie leben. Dann treffen sich natürlich die Geschwister und es ist schön, Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Sie gehen aber nicht die gemeinsamen Wege. Jakob lässt seinen Bruder wieder von sich gehen, nachdem er ihn drängt, seine Geschenke anzunehmen und er geht langsam seinen Weg ins Land Kanaan. Aber er kommt nach Land Kanaan und wer sagt's, die Geschichte fängt wieder an, sich zu wiederholen. Hier im Land Kanaan kommt die Versuchung der Vermischung durch Heirat. Ja, sie setzen sich dort, kauft sich dort ein Stück Land neben dieser Stadt Sichem und der Sohn des Mannes Sichem vergewaltigt, schläft mit der Dina, der einzigen Tochter des Jakob. Und es ist keine schöne Sache. Der Mann will aber das Mädchen heiraten. Und jetzt sind aber die Jungs nicht dafür. Und wir kennen die Geschichte. Wir kennen ihre schlaue Art, sie dahin zu bringen, sie unfähig zum Kampf zu machen und sie dann einfach in ihren Schmerzen zu töten. Das ist keine schöne Geschichte, aber sie zeigt, dass wenn man zusammenkommt mit den Fremden, um sich mit ihnen zu vermischen, wohin das führt. Gott hat es verhindert. Aber der Jakob zeigt seine Angst. Jetzt, was werden wir machen? Die Völker haben das mitgekriegt. Aber er erinnert sich, dass sie Götzendienst haben und sie haben da von den Leuten alles geplündert, die Götzen und so weiter und die wahrscheinlich auch angebetet und die Rahel hat ja auch den Hausgötzen ihres Vaters gestohlen und jetzt sagt Jakob, bringt es alles her und er vergräbt es. Sie entfernen den Götzen und dann haben sie Gottes Schutz, Angst und Schrecken befällt die Bewohner Kanaans vor Jakob. Das heißt, keiner kommt ihnen und will sie zerstören, weil sie sehen ja, dass Gott mit ihnen ist. Und der Jakob tut und macht den Altar des Herrn. Der einzige Weg der Lösung. Er beweist, wir brauchen ein neues Leben. Das Alte muss gekreuzigt werden. Das Alte muss auf dem Altar verbrannt werden. Und wir brauchen ein neues, das vom Himmel. Und er wird nochmal, weil es ja zweimal sein muss, das, was wirklich zählt. Er wird nochmal bestätigt von Gott, dass er einen neuen Namen hat, nämlich Israel. Das heißt Sieger. Er wird nochmal bestätigt, dass er der Repräsentant Gottes und somit Christus hier auf der Erde darstellt. Er ist Israel. Aber die Geschichte muss eines Tages enden und sie wird in unseren Tagen zu Ende gehen. Weil Gott muss das Drama zu Ende bringen und er wird es dann zu Ende bringen, wenn alle Menschen ihre endgültige Entscheidung getroffen haben. Er bietet jedem heute das neue Leben Jesu an, ein ewiges Leben. Man kann es mit nichts erkaufen, man kann es mit keiner Tätigkeit im Sinne einer äußeren Tat, man kann es für Gold nicht holen. Die einzige Möglichkeit ist, dass man es durch den Glauben annimmt. Aber auch das wird man nur dann tun, wenn man erkennt, wie schlimm die eigene Natur ist und wie sie uns versklavt. Durch dieses neue Leben werden wir freie Wesen. Satan möchte natürlich die Menschheit in dem toten Leben Adams halten. Er möchte sie für immer als seine Gefangene haben. Deshalb drängt er sie zu einem Mahlzeichen. Er drängt sie dazu, dass er sie markiert, damit sie sein Eigentum sind. Und wenn die Menschen dieses Zeichen annehmen, dann ist das ihre endgültige Entscheidung. Und da er drängen wird, jeden dieses Mahlzeichen anzunehmen, wird ja automatisch eine Sichtung geschehen, eine Trennung, die ja schon begonnen hat, wie wir gesehen haben in den letzten 2 Jahren. Und diese Trennung wird bis dahin gehen, wo jeder dieses Mahlzeichen trägt und wer es nicht trägt, der wird verfolgt und somit kommen wir in die letzte Prüfung, die Angst in Jakob. Und wenn die überstanden ist, dann kommt unser Erlöser, dann kommt die Begegnung mit ihm und dann hat alle Not für immer ein Ende, weil die Lüge bewiesen wurde, dass sie nichts Gutes bringt, dass die Lüge den Tod bringt und die Wahrheit das Leben. Und jeder konnte sich trotz der falschen Geburt durch die Gnade Gottes entscheiden und das neue Leben annehmen. So, wir alle wiederholen die Geschichte der Erlösung, weil wir alle müssen durch dieselben Etappen durch. Aber da wir die letzte Generation sind, und so mancher mag diese Etappe vor den Grenzen Kanaans an seinem Tode gegangen sein oder durch eine Krankheit oder durch irgendetwas, aber wir, die wir leben, werden an der Grenze Kanaans beweisen, dass das Leben Jesu uns völlig frei gemacht hat. Was für eine Gnade. Mögen wir es alle durch den Glauben üben, sodass, wenn die endgültige Prüfung kommt, wir sie auch bestehen, dass wir auf nichts mehr, was wir in uns denken, sind oder haben, trauen, sondern allein auf die Verheißung, allein auf das Leben unseres Heilandes. Es ist unsere einzige Hoffnung, unser einziger Weg in die Freiheit. Amen.